Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute mit Mandy Schielke. Willkommen. Als erlösend herbeigesehnt, ewig hinausgeschoben oder gefürchtet wie kaum etwas anderes. Das Ende hat viele Facetten. Es kann aber auch gut ausgehen. In diesem Echtzeit-Podcast erzählen wir Geschichten vom Ende aus vier unterschiedlichen Perspektiven. This is the
end. Ende. Zeitpunkt, an dem etwas aufhört. Letztes Stadium.
Wir entdeckten, wie absolut großartig, heiß, anregend und bereichernd Sex im Alter sein kann. Und ich dachte, darüber sollte man ein Buch schreiben.
Vorsicht auf dem Wendehammer.
Da endet quasi der Verkehr. Ab da wird bitte spätestens zu Fuß gegangen.
Die Toten sind bereits tot, aber sie hinterlassen Familien und manchmal ein biologisches Testament, in dem sie den Wunsch äußern, dass man sie nicht vergisst und sie fortbestehen wollen.
Also als Gastgeberin würde ich das Ende nicht signalisieren. Da bleibe ich dann immer beinhart sitzen, auch wenn es mir wirklich schwer fällt.
Geschichten vom Ende hier im Echtzeit-Podcast. Es gibt ja derzeit so einiges, was endlich enden soll. Schreckliche Kriege, die Pandemie und manchmal soll auch einfach nur ein Arbeitstag, eine Autofahrt endlich zu Ende sein. Und dann gibt es wiederum Phänomene des menschlichen Miteinanders, die bitteschön nie enden sollen. Sexuelle Lust und Befriedigung, auch im hohen Alter zum Beispiel. Und da kommt jetzt Joan Price ins Spiel. Die Amerikanerin berät Menschen jenseits der 60 dabei, wie ein erfülltes Sexleben gelingen kann. Sie schreibt Bücher, hält Vorträge und berät Paare und Singles. Ihr Credo: Sex muss kein Ende nehmen im Alter. Er ist nur anders, aber nicht minder aufregend. Nur muss man gelegentlich etwas nachhelfen und das kann dann so klingen.
You can't tell by the noise just how powerful this thing is. It's the king of vibrators.
Joan hat ihre Lieblingssexspielzeuge zu unserem Treffen mitgebracht. Vibratoren, aber auch sogenannte Penisringe sind dabei. Alle haben eines gemeinsam. Sie sind elektrisch, sie vibrieren und sie sollen Lust bereiten. Volta heißt dieses Sexspielzeug aus deutscher Produktion. Es sieht ein wenig aus wie ein langer, flacher Schnabel, an dessen Spitze die Enden geteilt sind und die sich schnell hin und her bewegen. Mehr als zwei Jahrzehnte hat die Kalifornierin an einer Highschool Englisch unterrichtet. Als sie Ende 50 ist, lernt sie beim Tanzkurs ihren zweiten Ehemann kennen.
And we discovered how absolutely
Wir entdeckten, wie absolut großartig, heiß, anregend und bereichernd Sex im Alter sein kann. Und ich dachte, darüber sollte man ein Buch schreiben.
Ihr mittlerweile verstorbener Mann bestärkt sie damals, das Buchprojekt anzugehen. 2005 ist es. Titel: Better Than I Ever Expected, Straight Talk About Sex After 60. Auf Deutsch etwa: Besser als erwartet. Klartext über Sex jenseits der 60.
Ich ging damals davon aus, ein Buch über Sexualität im Alter zu schreiben. Jetzt, 17 Jahre später, sind es vier geworden. Dazu etliche Podcasts, Vorträge und Online-Kurse. Das ist meine Welt. Nichts ist aufregender.
Die 79-Jährige ist in den USA mittlerweile eine Instanz für das Thema. Nach ihrem ersten Buch bekommt sie massenweise E-Mails. Sie wird an der Supermarktkasse angesprochen. Es gibt mehr Fragen als Antworten, erinnert sich Price.
Dear Joan, my vagina is dry.
My vagina is dry.
Meine Scheide ist trocken.
Add lubricant.
Verwende Gleitgel.
Don't just find something in the kitchen.
Viele sagen, ach, dann nehme ich einfach Öl aus dem Küchenschrank. Bitte nicht. Es gibt Gleitmittel, die sind speziell dafür gemacht.
Find a lubricant that is made specifically for sexual pleasure.
Besonders häufig wird sie auch heute noch gefragt, wie die Lust im Schlafzimmer wieder in Schwung gebracht werden kann. Offen miteinander reden lautet eine Empfehlung. Eine andere: zu akzeptieren, dass die Zeiten von spontanem Sex vorbei sind.
Dear Joan, I don't feel like being intimate anymore. In fact, why should I have sex at all? It just doesn't make sense anymore.
Um wieder Raum für Intimität zu schaffen, gibt Price Paaren folgenden Rat.
What do you say we just get into bed and get naked and
versucht doch mal gemeinsam ins Bett zu gehen. Zieht euch aus, umarmt und kuschelt euch, lacht ein bisschen und fangt an, euch gegenseitig zu streicheln. Lasst die Dinge langsam geschehen. Schaut, ob ihr es genießt, es euch Spaß macht. Nehmt den Druck raus.
Do I enjoy this? Is this bringing me pleasure? Well, then let's keep going. Let's take out the goals.
Wir müssen uns frei machen von all den Bildern in unserem Kopf, den gesellschaftlichen Normen, sagt Price, wie wir auszusehen haben, wie alles ablaufen muss. Zu festen Sexdates rät die Autorin. Geplant, aber ohne Druck. Alles geht, nichts muss.
Dear Joan, my partner doesn't have reliable erections. Things are awkward. And that means we're not having sex anymore.
We're not having reliable erections and therefore we're not having sex.
Weil mein Partner keine zuverlässigen Erektionen mehr hat, haben wir keinen Sex mehr.
A flaccid penis is still capable of receiving great pleasure and
Was viele nicht wissen, auch ohne Erektion kann ein Penis große Lust empfinden. Und außerdem hat der Mann Hände, einen Mund, hat ein Sexspielzeug griffbereit. Er kann seine Partnerin auch mit Worten oder auf eine andere Art und Weise glücklich machen.
In den nächsten Monaten will Joan Price Europa besuchen. Sie will wissen, wie dort ältere Menschen mit ihrer Sexualität umgehen, wo es Tabus gibt, wo ein offener Umgang gepflegt wird. Den vielleicht schönsten Satz sagt sie ganz zum Ende unserer Begegnung. Neben ihr auf dem Sofa sitzt ihr gleichaltriger Partner Mac.
A full acceptance of my aging body.
Wir müssen unseren alternden Körper akzeptieren. Ich schaue mir meine Falten an und lache. Sogar meine Falten haben Falten. Aber das ist kein Grund, mich für meinen Körper zu schämen. Ich habe das Glück, einen Partner zu haben, der mir immer wieder sagt, wie schön ich bin. Und er wurde gerade wegen grauem Star an den Augen operiert, er ist also nicht blind. Ich muss einfach akzeptieren, dass er mich so sieht. Das hilft mir, mich selbst zu betrachten und nicht so streng mit mir zu sein.
Sex ohne Ende. Joan Price, Senioren-Sexadvokatin aus Kalifornien, ist selbstbewusst mit ihrem alternden Körper und hat ein erfülltes Sexleben. Ihr Alter, knapp 80, ist da kein Hindernis. Endlich oder endlos? Was muss enden und was soll kein Ende haben? Das beschäftigt uns in diesem Podcast. Und jetzt geht es darum, was passiert, wenn ein Ende einfach nicht als Ende akzeptiert und angenommen werden kann. In Israel kämpft die Anwältin Irit Rosenblum dafür, dass auch Tote noch Kinder in die Welt setzen können. Um das Feld, auf dem sie da kämpft, einzuordnen, muss man wissen, dass das Kinderkriegen in Israel einen hohen Stellenwert hat. Hier werden statistisch mit 3,1 Kindern pro Frau mehr Kinder geboren als in jedem anderen westlichen Land. Auch Methoden der künstlichen Befruchtung sind sehr verbreitet und werden vom Staat unterstützt. Irit Rosenblum setzt sich also dafür ein, dass auch Tote Nachkommen in die Welt setzen können. Etwa 100 Kinder sind bislang postmortal gezeugt worden. Nachkommen von Unfallopfern oder Soldaten, die einen großen Kinderwunsch hatten. Ich erreiche Irit Rosenblum in Tel Aviv. Hallo, Frau Rosenblum.
Hello.
Hello.
Everybody.
Mit Ihrer Organisation New Family setzen Sie sich als Anwältin dafür ein, dass möglichst viele Menschen in Israel Kinder bekommen können. Haben alle Menschen eigentlich das Recht auf Nachkommen, auch die bereits Verstorbenen?
Everyone has a right to have a family. The dead are dead already.
Jeder hat das Recht auf Familie. Die Toten sind bereits tot, aber sie hinterlassen Familien und manchmal ein biologisches Testament, in dem sie den Wunsch äußern, dass man sie nicht vergisst und sie fortbestehen wollen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht zulassen sollten. Alle profitieren davon. Die Toten, weil wir sie durch die Kinder am Leben halten, die trauernden Eltern der Verstorbenen, weil wir ihrem Leben wieder Sinn geben, und die potenziellen Mütter, die das Kind zur Welt bringen, weil sie und das Kind wissen, wer die Vorfahren sind und seine Wurzeln, seine Geschichte kennen.
Wie darf man sich das vorstellen? Menschen spenden vor dem Tod Sperma oder Eizellen oder die Verwandten sorgen dafür, dass ihnen nach dem Tod noch etwas entnommen wird?
Das kommt darauf an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich ist es am besten, wenn man zu Lebzeiten Sperma oder Eizellen einfrieren lässt. Menschen, die wissen, dass sie in gefährliche Situationen geraten könnten, zum Beispiel Soldaten machen das, aber auch schwer Kranke. Andere schreiben ihren Wunsch auf. Ich versuche, die Menschen in Israel ja dazu zu ermutigen, das in einem biologischen Testament festzuhalten. Dann können noch bis zu 72 Stunden nach dem Tod Sperma oder Eizellen entnommen werden. So lange sind sie überlebensfähig. Aber wir sollten nicht zu lange warten.
Sie, Frau Rosenblum, Sie haben einige der Familien vertreten, die unbedingt wollten, dass ihre verstorbenen Söhne, Töchter noch Kinder bekommen. Welche Geschichten stecken eigentlich dahinter?
I have great stories about a family that lost her son in a car accident.
Es gibt eine wahnsinnige Geschichte über eine Familie, die einen ihrer Söhne bei einem Autounfall verlor. Der zweite Sohn war bei dem Unfall dabei und bat die Rettungskräfte inständig, dem verstorbenen Sperma zu entnehmen, weil er wusste, dass sein Bruder sich unbedingt Nachkommen wünschte. Sie weigerten sich aber. Und 6 Monate später starb tragischerweise plötzlich auch er, der zweite Sohn. Hinter diesen Geschichten verbirgt sich unglaubliches Leid. Die Eltern der beiden Söhne wussten, dieses Mal müssen wir Sperma extrahieren lassen und haben das veranlasst. Jetzt kämpfen sie vor Gericht für den zweiten Sohn.
Mit der Anwältin Irit Rosenblum spreche ich hier in der Echtzeit über die Frage, wie weit wir gehen. Was denken Sie, was motiviert die Angehörigen eigentlich, diesen langen Kampf, der dann auch vor Gericht sehr lange durchgezogen wird, was motiviert die dazu? Das dauert ja zum Teil jahrelang.
It doesn't matter the time. What is matter is the possibility to fulfill the last will and to continue.
Der Zeitfaktor ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, den letzten Wunsch des eigenen Kindes zu erfüllen und für das Fortbestehen der Familie zu sorgen. Manchmal braucht es auch länger, weil die Familie sich erst noch mit dieser Idee auseinandersetzen muss. Dann wird jeder einzelne Fall vom Gericht geprüft. Das Gericht gibt vor, dass nach dem Tod des Angehörigen mindestens 1 Jahr vergehen muss, bevor der gesamte Prozess ins Rollen kommt. Und dass die Eltern und die potenzielle zukünftige Mutter sich mit einer Sozialarbeiterin treffen müssen. Sie bereitet die Beteiligten auf die neue Situation vor, spricht mögliche Konflikte an und versucht herauszufinden, ob alle für diesen Prozess bereit sind.
Oft sind es ja die Eltern der Verstorbenen, die dafür kämpfen, dass eben diese Verstorbenen noch Kinder in die Welt setzen können. Sie suchen dann auch die Familien oder Frauen aus. Das heißt, sie treffen die Wahl.
It goes like a normal life when you are choosing your groom or bride.
Das ist wie im normalen Leben, wenn du dir deine zukünftige Ehefrau oder den Ehemann aussuchst. Es muss einfach passen. Also treffen sich die Eltern der Verstorbenen mit Kandidatinnen und suchen eine Frau aus.
Die Eltern des Verstorbenen treffen dann die Wahl und der eigentliche Vater in dem Fall eigentlich nicht.
Es ist aber nicht so, dass die Eltern der Verstorbenen und die potenziellen Mütter zusammenleben. Die Frauen sind komplett unabhängig und erziehen auch die Kinder alleine. Sie können auch in ein anderes Land ziehen, wenn sie das wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Eltern der Verstorbenen nur Großeltern sein werden, nichts anderes.
Haben denn die Frauen, also diese künftigen Mütter, die Interesse zeigen, ja an so einer Aufgabe, denn gar keine Bedenken, ein Kind von einem Toten zu bekommen?
Of course not, because nobody forced her.
Natürlich nicht. Niemand hat sie dazu gezwungen. Die meisten Frauen sind Ende 30 oder Anfang 40. Viele sind Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die gerne eine Familie aufbauen wollen. und die einzige Möglichkeit, Sperma von einem Spender zu bekommen, dessen Identität sie kennen dürfen, ist dieser Weg. Aber sie dürfen auch die Familie des Spenders kennenlernen und haben dann zusätzliche Großeltern, Onkel und Tanten und sie kennen den familiären Hintergrund ihres Kindes. Das ist sehr wichtig.
It's very important.
Ist also eine Möglichkeit, vor allem auch für unkonventionelle Familienkonstellationen Kinder zu bekommen. Eine sehr komplexe Situation. Wieso ist es Ihnen so wichtig, diese Menschen als Anwältin zu vertreten? Was motiviert Sie eigentlich dazu?
I believe my family history is also part of it as a second generation.
Das hat sicherlich mit meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Vorfahren sind Holocaust-Überlebende. Der Tod hält uns nicht ab. Wir kämpfen gegen ihn an und sorgen für das Fortbestehen des Lebens.
Was sagen Sie eigentlich den Menschen, die meinen, dass sie mit dem, was Sie unterstützen, zu weit gehen und dafür plädieren, anzunehmen, dass das Leben eben endlich ist und damit auch unsere Reproduktion?
We don't have to accept anything. Who says we have to accept? Are they God or what?
Wir müssen gar nichts akzeptieren. Wer sagt, dass wir das tun müssen? Sind diese Menschen Gott? Wenn wir die Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, nach dem Tod Kinder in die Welt zu setzen, dann können wir das auch machen. Wir zwingen ja niemanden. Aber es ist unmoralisch zu sagen, dass Menschen, die den Wunsch, die Möglichkeit und den Willen haben, das nicht tun dürfen, weil wir das Ende akzeptieren müssen. Wir müssen gar nichts tun.
We have to nothing.
Thank you, Iret Rosenblum. Thank you and stay healthy. Wenn Tote Kinder bekommen, Fortpflanzung ohne Ende. Die israelische Anwältin Iret Rosenblum findet, beim Thema Kinderkriegen gibt es keine Grenzen und kein Ende.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nee, ich schaue erstmal, danke.
Plätscher.
Eine Curry mit Pommes, Schranke.
Dieses Geräusch erinnert mich daran,
Plätscher,
im Herbst wieder mit Gummistiefeln in den See zu warten.
Radio Lippendisco. Auf jeden Fall, wenn Stimmbänder.
Diese Woche Bodennebel und Gewitterregen. Nächste Woche Bodenfegen ohne Wegbewegen. Letzte Woche Schnitzelklopfen, Wassertropfen.
Geschichten vom Ende beschäftigen uns in der Echtzeit und sie führen mitunter auch in die Kindheit. Hier soll es jetzt aber nicht um Verluste oder Abschiede gehen, sondern um den Wendehammer. Der Wendehammer, typischer Nachkriegsstraßenbau für Einfamilien- und Reihenhaussiedlungen. Endpunkt und Neuanfang zugleich. Marietta Schwarz hat mit Wendehammer-Kindern gesprochen und geht dem Phänomen stadtplanerisch auf den Grund.
Treffpunkt Wendehammer. Wer in den 1970er, 80er Jahren in einer Einfamilienhaussiedlung aufgewachsen ist, hat lebendige Erinnerungen an einen Ort, der eigentlich nur dafür da ist, dass ein PKW umdreht. Bettina Siegmund zum Beispiel traf sich früher mit den Kindern aus der Nachbarschaft am Wendehammer zum Spielen.
Der Verkehr floss ja da nicht richtig durch,
Es war sehr ruhig. Also die Leute, die zur Arbeit gefahren sind, die haben halt morgens ihr Auto genommen und sind weggefahren und abends sind sie zurückgekommen. Also das ist ja kein Durchgangsverkehr dort in so einem Wendehammer.
Die asphaltierte Fläche war frei. Zum Rollern, Fahrradfahren, Gummihüpfen oder Cola-Dosen kicken.
Für mich war die Straße mit diesem Wendehammer oder dieser Sackgasse, wie wir das eigentlich genannt haben, wie so ein großer See, also das von der Optik her, ne? Das hatte so was schön Geschwungenes, Ovales. Und wir Kinder haben eben da die ganze Zeit gespielt draußen, wenn es möglich war, bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter, eigentlich immer.
Die Reihenhäuser wurden von diesem Wendehammer aus strahlenförmig erschlossen. Sternförmig, sagt Bettina. Das klingt geradezu romantisch. Und Bettina schafft es tatsächlich für einen Moment, mein eigenes Bild von trostlosen Vorortsiedlungen zur Seite zu schieben. Schön muss es gewesen sein dort am Rande der Stadt Hilden. Ähnlich erinnert sich der Architekturkritiker Ulrich Brinkmann an alte Zeiten. Paderborn am Lauensteinweg.
Der Wendehammer, das war so einer, der war so fast kreisförmig. Man konnte da so ein ganz gut jedenfalls Fußball spielen. Da parken keine Autos, das heißt, wenn man da mit dem Ball schießt, dann muss man nur aufpassen, dass man nicht in die Garageneinfahrt des nächstgelegenen Bungalows trifft. Was manchmal schwierig war, weil die Garageneinfahrt natürlich schon mal ein prima Tor abgab.
Der Wendehammer schafft es demnächst sogar auf den Titel eines Buches von Ulrich Brinkmann. Darin eine Auswahl seiner unermesslichen Postkartensammlung. Vorsicht auf dem Wendehammer wird es heißen, in Erinnerung an den Ruf einer Mutter von damals.
Aber Kinder, Vorsicht auf dem Wendehammer.
Allerdings,
ich habe nicht eine Postkarte von einem Wendehammer,
erzählt er. Der Wendehammer war anscheinend weniger postkartentauglich als Stadtautobahnen, Verkehrskreisel, Fußgängerbrücken und andere bauliche Mittel, die dem wachsenden Autoverkehr zu jener Zeit Herr werden sollten. Womit wir beim zentralen Thema angekommen wären, der sogenannten autogerechten Stadt. Schon in den 1940er Jahren tüftelten Verkehrsplaner an Systemen zur Organisation des massenhaften Individualverkehrs unter folgender Maßgabe.
Der Verkehr soll möglichst fließen, aber gleichzeitig ist der Verkehr auch der neue Feind.
Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum, verweist auf ein Buch aus jener Zeit, Die autogerechte Stadt. Auf dem Buchdeckel sieht man einen Siedlungsgrundriss, der stark an etwas Organisches erinnert, eine Lunge. Um diese Lunge herum führt eine stärker befahrene Straße, in die Lunge hinein führen einzelne rippenartige Stichstraßen und am Ende der Wendehammer.
Der Wendehammer ist quasi der Blinddarm des fließenden Verkehrs.
Ein ähnliches Phänomen findet sich auch in Feriensiedlungen der Nachkriegszeit, die die Historikerin und Stadtforscherin Elke Bayer untersucht hat. Von einer stark befahrenen Küstenstraße gehen Stichstraßen ab, die in Parkplätzen für die Strandbesucher enden. In Reißbrettplanungen wie La Grande Motte in Südfrankreich zum Beispiel hat der Wendehammer sogar einen eigenen Namen erhalten, Point Serro.
Der Nullpunkt. Und damit hat der Architekt signalisieren wollen, dass es mehr ist als einfach nur ein funktionaler Verkehrsraum, sondern im Grunde ist es ein Ankerpunkt für ein ganzes Konzept von Ferienkultur. Also es sollte die Menschen quasi zum Strand leiten, es sollte aber auch gleichzeitig durch die Architektur, durch die Ausgestaltung ein Ort des Willkommens sein.
Bois Saron empfängt den Besucher mit Hotels und allerlei touristischer Infrastruktur. Er ist also zum einen das Ende einer vielleicht anstrengenden Autofahrt, zugleich aber der Anfang von etwas anderem, dem angenehmen Strandaufenthalt. Immer geht es bei solchen Planungen um eine Hierarchisierung des Verkehrs, von der Autobahn zur Schnellstraße, zur Uferstraße oder in Wohngebieten zur Hauptstraße, zur Wohnstraße und schließlich in den Wendehammer.
Der Wendehammer ist wie so eine im Nervensystem so eine Synapse, wo so von einem Strang etwas auf den anderen Strang übergeben wird. Also da endet quasi der Verkehr, da wird geparkt und am Wendehammer findet so die Übergabe statt. Also ab da wird bitte spätestens zu Fuß gegangen.
Oder eben gespielt. Ulrich Brinkmann weist noch auf eine andere Besonderheit hin in den Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit. Dort war öffentlicher Raum zum Aufenthalt eigentlich nicht vorgesehen.
Man kennt das ja in Siedlungen eigentlich nicht, Plätze, weil es da eigentlich keinen öffentlichen Raum in einem städtischen Sinn gibt, sondern eben nur Verkehrsflächen und private Räume, Gärten.
Man fuhr mit seinem Auto bis in die Garage und war zu Hause in den eigenen vier Wänden. Der Wendehammer hingegen wird für die spielenden Kinder zum öffentlichen Platz, auch zum Fluchtpunkt aus dem streng kontrollierten heimischen Garten. Eine Möglichkeit der Entspießerung, findet Oliver Elser. Ein erster Ausbruch, auf den vielleicht später der Wegzug in eine richtige Stadt folgt. Denn der Wendehammer hat ja bis heute nicht ausgedient und steht nach wie vor auch sinnbildlich für ein Lebensmodell. Mein Haus, mein Garten, mein Auto, Webergrill, Mähroboter und Terrasse mit abwaschbaren Lounge-Möbeln. Für manche ein Umsteigepunkt im Leben, für andere ein Happy End.
Das Leben am Wendehammer. Endpunkt oder Neuanfang. Marietta Schwarz hat sich darüber Gedanken gemacht. Das Ende ist unser Thema. Und jetzt wird's gesellig. Ein langer Abend mit Freunden, man isst und trinkt zusammen, intensive Gespräche, Flirts vielleicht, tanzen. Und dann müssen die Ersten los, Babysitter auslösen. Wann ist ein Abend eigentlich zu Ende? Nach den ersten Verabschiedungen schon? Ich persönlich mag ja das bittere Ende im vertrauten Kreis, denn irgendwie ist es ja auch egal, ob man um 2 oder um 5 Uhr morgens ins Bett kommt, finde ich. Am nächsten Tag ist mit mir dann jedenfalls sowieso nichts anzufangen. Aber die Auszeit vom Alltag setzt ja immer auch eine ganz bestimmte Energie frei. Herrlich. Ich freue mich schon auf die nächste Abendeinladung. Anne-Sophie Schmidt hat Gäste und Gastgeber nach ihren Erfahrungen mit dem Ende eines Abends befragt.
Generell ist es bei mir eigentlich so, dass ich mich gerne auf die Schwingungen des Abends einlasse oder auf den Flow.
Ich versuche dann schon, so eine Dynamik mitzuerleben. Der Anfang, diese Anfangseuphorie, ganz viele Leute, plapper, plapper, plapper. Und dann, wie sozusagen, es dann langsamer wird, ruhiger, hat man so eine schöne Dramaturgie.
Gerade auch diese größere Anzahl von Menschen und so, das ist ja schon immer so, was eine Dynamik erzeugt oder ausstrahlt. Und dass auch was Unerwartetes passieren kann.
Ich war mal bei einer schwedischen Hochzeit, also eine deutsch-schwedische Hochzeit. Das Treffen war 18, 19 Uhr, dann gab es Aperitif, dann wurde gesagt, so 20 Uhr, jetzt wird gegessen. Also auch in diesem Tonfall, so wurde es angesagt. Dann war es wirklich so 21 Uhr, so, jetzt wird getanzt. Alle sprangen auf die Tanzfläche. Und gerade als ich so warm wurde und mich mit den Schweden verbunden fühlte, ich meine, es war wirklich Punkt 23 Uhr, hieß es, so, jetzt gehen wir nach Hause. Dann war einfach Schluss.
Also ich war mal in den USA und da ist es ja üblich, dass man von bis einlädt. Man hat halt eine bestimmte Zeit und die nutzt man dann eben auch.
Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, eine Zeit vorzugeben. Das entspricht auch überhaupt nicht der Vorstellung von einer Party. Also das macht man bei der Art von Feiern, die eigentlich nicht dazu dienen, den Alltag vergessen zu machen, sondern das macht man bei Feiern, die dazu dienen, die Realität zu bestärken, also so Staatsfeiern.
Also je älter ich werde, umso eher mache ich das, dass ich sowas irgendwo von vornherein ein bisschen begrenze.
Also um den Eindruck zu vermeiden, ich würde nach Hause gehen, weil die Party so langweilig gewesen ist, kündige ich das dann manchmal schon im Kommen an.
Das heißt, ich gebe von vornherein dieser Party nur eine 3 Stunden Chance. Ja? Und das ist doch grauenvoll.
Ich habe mir auch schon mal einen Wecker gestellt, also einen Handywecker. Weil ich eben doch gemerkt habe, dass man sich irgendwie doch schnell verquatscht. Aber das ist ja schon so ein Vernunftding. Also so vom Wollen ist es ja doch eigentlich so, dass man lieber total entspannt in den Abend geht und einfach bleibt, bis man keine Lust mehr hat.
Ich bleibe gern lange bei einer Party oder auch bis zum Ende. Das ist für mich ein bisschen so wie einen Film gucken und den will man ja auch zu Ende gucken. Immer in der Hoffnung, dass noch was vielleicht Überraschendes passiert oder was Nettes passiert. Und es ist ja letztlich so, dass man so einen Verlauf einfach vorher nicht weiß. Das ist irgendwie auch ein bisschen das Spannende daran.
Ja, wenn es dann schön ist und ich mich wohlfühle, dann bleibe ich auch gerne lange und auch gerne bis zum Schluss. Weil beim Schluss ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, als würde so die Essenz des Abends übrig bleiben.
Es gibt ja das Sprichwort, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Aber ich finde, gerade das ist so, dass man ja nicht weiß, ob es nicht auch noch weiter nett ist. Und es kann ja auch mit weniger Gesellschaft gerade auch noch besser werden am Ende, wenn dann alle noch mal ein bisschen überdreht sind oder so eine Intimität entsteht.
Also als Gastgeberin würde ich das Ende nicht signalisieren. Da bleibe ich dann immer beinhart sitzen, auch wenn es mir wirklich schwer fällt. Aber das finde ich schon sehr unhöflich, wenn man die Leute dann rausschmeißt.
Ich möchte immer, dass der Abend harmonisch endet und dass es höflich bleibt. Aber ich merke, irgendwann werde ich innerlich unruhig und dann stehe ich auf und sage, ich räume schon mal ab. Es nervt mich unglaublich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird nur noch weiter gequatscht, weil man sich nicht trennen kann.
Wenn ich einen schönen Abend habe, dann ja, kann man das vergleichen wie im Urlaub sein. Es ist schön, man genießt die Zeit. Und ja, wenn man das halt so genießt, warum soll das halt zu Ende gehen? Ja?
Ich habe so die Art, ich stehe dann plötzlich auf und sage so, eigentlich glaube ich, jetzt ist es Zeit zu gehen. Da ist ja das Korrektiv, meine Frau, die dann immer etwas konsterniert schaut und sagt, ja, wir sind aber vielleicht noch munter.
Ich finde ja als Gastgeber, ich setze einen Rahmen, ich bestelle die Bühne, ich bestelle das Feld. Aber was dann letztendlich auf dieser Bühne passiert, das kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich habe auch schon mal gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, und dann bleiben die anderen halt da. Das ist ja auch in Ordnung.
Geschichten vom Ende und das hat jetzt tatsächlich ein Ende. Ich mache Schluss mit diesem Podcast, aber ich will Ihnen noch unbedingt unsere Echtzeit-Radioserie empfehlen, Frühlingserwachen. Da geht es dann nur um den Neuanfang, um die Freude auf das, was kommt im Garten. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.